Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Schön, dass Sie da sind beim blauen Sofa von Dreisat ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Wir sprechen jetzt über den am besten nacherzählten Medienskandal der Gegenwart, wie Klaas Relotius vor allem für den Spiegel viele Reportagen gefälscht hat, wie Juan Moreno das fast alleine aufgedeckt hat gegen den Widerstand seiner Chefs. Schön, dass Sie hier sind im Publikum. Herzlich willkommen, Juan Moreno.
Hallo, guten Tag.
Das Buch, direkt nachdem es rauskam, schoss es schon auf Platz 1 der Sachbuch-Bestsellerliste. Es haben schon viele Menschen gelesen. Juan Moreno hat es wirklich schon überall erzählt, in Zeitungen, im Radio, im Fernsehen. Lassen Sie uns also über etwas sprechen, was vielleicht noch nicht so viele Menschen gehört haben, nämlich wie Sie dieses Buch geschrieben haben, also so wie in der Schreibwerkstatt. Zur zeitlichen Einordnung. Im Winter 2018 sollten Sie mit Klaas Relotius zusammen einen Text schreiben, der von zwei Seiten auf die mexikanisch-amerikanische Grenze zuläuft. Sie begleiten die Geflüchteten aus Lateinamerika und Klaas Relotius eine Bürgerwehr. Es wird Dezember, also und dann entlarven Sie das langsam, das ist ja sehr detailliert schon erzählt, es wird Dezember, bis der Spiegel Ihnen glaubt und am 19.12.2018 schreibt Ulrich Fichtner einen sehr langen Text und offenbart das gesamte Scheitern des Spiegels an Klaas Relotius. Wann und wie kam Ihnen die Idee zum Buch?
Die Idee kam, ich glaube, 12.30 Uhr, Sie werden schon verstehen, 12.30 Uhr war das online, war dieser Text von Ulrich Fichtner online. Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber 15 Minuten später rief, glaube ich, der Erste an, der mir sagte, ob ich mir vorstellen könnte, Dokumentarfilm dazu zu machen. Ich weiß nicht, wo der Herr meine Telefonnummer her hatte. Und danach riefen, glaube ich, nach und nach ein paar Agenten, ein paar Verlage oder Vertreter von Verlagen an. Also wenn ich die Idee zum Buch nicht gehabt hätte, sie wäre relativ schnell gekommen. Das war offenbar auch naheliegend, weil ich ja schon Bücher geschrieben habe in der Vergangenheit. Aber das war so eine Idee, die war relativ schnell da. Und dann ging es einfach auch, nach ein paar Wochen, habe ich mit dem Lektor, mit dem ich das auch schon davor gemacht hatte, als noch kein Mensch meine Bücher gekauft hat, das wieder gemacht. Also das war eine relativ natürliche Entwicklung.
Jetzt ist aber die Geschichte ja schon ziemlich detailliert in dem langen Artikel über mehrere Seiten von Ulrich Fichtner selbst eigentlich erzählt worden. Was wollten Sie denn im Buch noch dazu fügen?
Naja, es ist, das war natürlich auch eine Befürchtung, eine Frage, die mir häufiger gestellt wurde. Was willst du noch erzählen? Aber um das mal so sehr zu vereinfachen, es ist so, man kann sich das vorstellen, man hat einen Partner, der geht fremd und man erfährt davon. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man davon erfährt oder ob man das Video sieht. Und ich glaube, ein bisschen ist das so, dass ich, wenn ich tatsächlich dann auch darlege, wie diese Geschichte sich entwickelt hat, und das ist etwas, was echt überraschend ist, weil viele mich im Nachhinein, es war in keinster Weise so angelegt, alle sagen mir, das liest sich wie ein Krimi. Das liest sich ja irgendwie so, dass man hofft, dass am Ende du doch gewinnst, obwohl man ja weiß, dass ich den Fall irgendwann aufdecke. Das ist etwas, was ich in der Tat irgendwie so nicht erwartet habe.
Und was haben Sie sich für einen Plan gemacht? Also ein paar Wochen danach wussten Sie, jetzt schreibe ich das alles nochmal, nachdem ich das alles schon irgendwie in vielen Mails und so aufgearbeitet hatte, um das aufzudecken. Und was war Ihr Plan? Wie geht das?
Also es ist wirklich so, dass diese Frage mir wirklich nie gestellt wurde und darum werde ich, glaube ich, auch was sagen, was ich noch nie gesagt habe.
Yay.
Ja. Der Spiegel hat danach eine Kommission eingesetzt und diese Kommission bestand aus drei hervorragenden Journalisten und die sind dem Fall gewissermaßen akribisch nachgegangen. Und irgendwann hatten die ein Ergebnis, einen Bericht. Und dann hatte ich aus verschiedenen Kanälen die Information, es gibt massive Widerstände, dieses Ding zu veröffentlichen. Das heißt, ich musste schreiben in dem Glauben, dass alles, was ich jetzt gerade da schreibe, zum ersten Mal der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird. Glauben Sie mir, das Gespräch hier wäre ein anderes, wenn es nicht gewissermaßen vorher schon einen Bericht gegeben hätte im Spiegel. Und das Schreiben war so gesehen eine Qual, weil jeder einzelne Satz eine Bombe war. Das wurde danach, als der Bericht dann schließlich, der Spiegel entschloss sich dann schließlich, das zu veröffentlichen, dann ein bisschen leichter. Aber das Schreiben selbst war wirklich schwierig, weil man immer, also weil ich bei jedem Satz dachte, okay, die feuern mich 100% oder oh Gott, wenn das rauskommt.
Aber war die Angst, dass sie den Spiegel quasi so auf die Füße treten, dass sie da nicht mehr dann arbeiten können oder vor
Recht? Nein, das wäre so eine Bombe gewesen, dass der Spiegel dann ja angenommen hätte gesagt, wir schweigen dazu, wir sagen dazu gar nichts aus Persönlichkeitsrechten, aus Fürsorgepflicht gegenüber meinen Mitarbeiter Klaas Relotius und den anderen, dass ich dann mit diesen ganzen wirklich verheerenden Entwicklungen dann als erster gewissermaßen rausplatze, dann wäre ich nämlich genau dieser Typ geworden, dieser Whistleblower, der ich ja genau genommen ja nicht bin, weil ich ja versucht habe, ja im Haus, im Spiegel eben zu sagen, komm, rück das selber gerade, versuch das selber irgendwie hinzubekommen. Mhm. Das wäre eine ganz andere Dynamik geworden. Ich weiß nicht, ich glaube, der Verleger hätte sich nicht geärgert, weil das Buch hätte sich wahrscheinlich noch viel besser verkauft. Aber ich hatte natürlich Angst, der Typ da zu sein, der mit dieser Bombe dann nach außen geht.
Und ganz konkret, wann und also wo haben Sie dieses Buch geschrieben?
Konkret, ich habe irgendwann mal ein sehr altes, ein bisschen wackeliges, windschiefes Haus gekauft in Brandenburg, in dem man nicht wirklich leben kann. Aber dann bin ich rausgefahren, ich habe vier Mädchen, vier Töchter und eine fantastische Frau mit starken Nerven, der ich dann gesagt habe, ich weiß, du bist voll berufstätig, aber du schaffst es schon. Und ich bin dann nach Brandenburg gefahren.
Gibt es da Internet?
Nein. Hilft beim Schreiben enorm. Mhm. Haben viele Autoren mir gesagt, wenn man kurz vor Deadline sich irgendwo hin verkrümelt, wo es kein Internet gibt, schafft man vielleicht, das Buch zu beenden.
Dieses Buch beginnt dann wie der Selbstzerfleischungsartikel des Spiegel vom 19.12. mit der Szene des Verleihungs des Reporterpreises an Klaas Relotius Anfang Dezember. Das muss Sie gestört haben, dass es diese Szene schon aufgeschrieben gab. Sie beginnen mit der gleichen Szene im Buch.
Hat mich überhaupt gar nicht gestört, dass der Spiegel, also dieser, es gibt ja diesen Kommissionsbericht, das ist immer noch ein Kommissionsbericht, um die Wahrheit zu sagen, der ist in 12 Punkt ohne Bilder relativ bei allem Respekt tröge aufgeschrieben. Und ich finde diese Szene entscheidend, weil diese Szene den ganzen Wahnsinn darlegt. Sie müssen sich vorstellen, am 3. Dezember tritt der deutsche Journalismus, die Elite des deutschen Journalismus in der unmittelbaren Nähe des Kanzleramts zusammen und verleiht einem Mann zum ersten Mal in der Geschichte des Journalismus zum vierten Mal den Reporterpreis, einen der wichtigsten Preise im Journalismus. Alle verneigen sich. Die Chefredakteurin der Deutschen Welle, Ines Pohl, tritt vor das Publikum und sagt, meine Damen und Herren, 2018, das große Thema war Fake News, das große Thema war Lügenpresse. Die Antwort der Branche, meine Damen und Herren, Klaas Relotius. Das ist eine Szene, die kann man sich nicht ausdenken.
Und obwohl Ulrich Fichtner sie auch so aufgeschrieben hat, ja, war es ihnen trotzdem wert.
Okay. Ja.
Ich habe eine Stelle rausgesucht, an der ich finde, man sehen kann, wie sie mit Worten weben und Pointen platzieren. Wenn Sie die vorlesen möchten, ich sehe, Sie haben einen Schal um den Hals, Ihre Stimme klingt ein bisschen raus. Sie können sie gerne selber vorlesen. Die Leute freuen sich, ich würde sie aber auch vorlesen.
Wir schauen mal, wie weit ich komme.
Okay.
Relotius hatte die krebskranke Schwester davor nie erwähnt. Noch sollte er später ein Wort über diesen Schicksalsschlag verlieren. Er war auch.
Also Entschuldigung, vielleicht sage ich noch vorher, Klaas Relotius soll beim Spiegel anfangen, das wünschen sich die Chefs. Und dann sagt er, nachdem er länger nicht rausrückt, sagt er, nee, ich kann nicht, weil ich muss mich um meine krebskranke Schwester kümmern und ist nett, aber geht nicht. So, genau, und da setzt es an.
Relotius hatte die krebskranke Schwester davor nie erwähnt, noch sollte er später ein Wort über diesen Schicksalsschlag verlieren. Er war auch in der Folgezeit freundlich, zurückhaltend. Es war der Moment, in dem er im Ressort seinen Spitznamen bekam, der treue Klaas. So wurde Klaas Relotius von da an im Spiegel genannt. Relotius schrieb in der Folge weiter als Freier für den Spiegel. Die Reportagen wurden trotz der Belastung durch die Schwester nicht schlechter. Mehr noch, sie wurden besser. Immer und immer wieder kam er mit Recherchenergebnissen zurück, die seine Chefs verzückten. Es regnete Preise. Relotius wurde immer besser als Reporter. Darum fragten sie nach einiger Zeit sehr zurückhaltend, sehr respektvoll erneut, ob er unter Umständen jetzt eine Möglichkeit sehe, zum Spiegel zu kommen, ob es, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, weil es sicher schwierig sei, darüber zu reden, der Schwester denn jetzt besser gehe. ohne verständlicherweise ins Detail gehen zu wollen, erklärte Relotius, dass jetzt ein besserer Zeitpunkt gekommen sei und jetzt, ja, er könne sich vorstellen, fest beim Journalismus, beim Spiegel anzufangen. Ulrich Fichtner und Matthias Geier, zwei der bekanntesten Reporter im deutschen Journalismus, hatten damit ein singuläres Talent, eine einzigartige journalistische Stimme fest an den Spiegel gebunden. Ein Jahrhunderttalent nannte sie ein Kollege. Dazu muss man wissen, dass der Spiegel ähnlich den Bayern in der Bundesliga der langen Tradition folgt, anderen Blättern die besten Schreiber abzuwerben. Man kann bis heute kein Volontariat beim gedruckten Spiegel machen. Das stolze Signal nach außen: Hier arbeitet niemand, der es lernen muss. Hier sind nur Leute, die es bereits können. Der Spiegel versteht sich, begründet oder nicht, bis heute als Spitze des deutschen Journalismus und der neue Stern im Schreiberfirmament. Klaas Relotius war jetzt Teil davon, Teil der Elite. Klaas Relotius hat keine Schwester.
Und das ist, ja genau, echt Applaus, weil ich finde, das ist so, es ist geschrieben wie eine Rampe, die geht hoch, dann gibt es dieses retardierende Moment nochmal, bevor die Bombe platzt, also wo, was der Spiegel und wie er ausbildet und so, wo man erstmal denkt, so, hä, was hat das denn jetzt hier gesucht? Und dann, bam. Wie schnitzt man so einen Absatz? Wie bauen Sie da?
Also ich finde, das ist aus verschiedenen Gründen wirklich eine entscheidende Stelle. Zum einen ordnet es mal ein bisschen ein, warum der Spiegel einem Hochstapler auf den Leim gegangen ist. Und das ist Klaas Relotius. Sie müssen sich ja vorstellen, das kennt man ja vielleicht aus der eigenen Firma, wenn man dann plötzlich von jemandem weiß, der leidet, weil er seine kranke Schwester kümmert und dann ist der noch so verdammt gut, dann erzeugt es so eine Nähe und ein Vertrauen. Dann geht man nicht über die Texte und denkt, ist das alles wirklich wahr, sondern ist einfach nur froh und überrascht, dass es so gut ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ein gutes Beispiel, weil es bedeutet, man kann, wie ich glaube, spannend, vielleicht sogar packend schreiben. Und das ist ja der Vorwurf an die Reportage gewesen, man verklärt die Wahrheit. Und es ist trotzdem, jeder einzelne Satz ist wahr. Und glauben Sie mir, dieses Buch, weil ich ja wusste, worüber ich schreibe, das war zu weiten Teilen Fact-Checking, also Dokumentation. Da darf nichts wackeln. Wenn ich behaupte, das war ein blauer Himmel, dann war der blau. Und da habe ich mir auch ein Foto angeguckt oder war da, um mir das zu vergewissern. Und ich glaube, das ist etwas, was ja in der Debatte danach hochpoppte, diese Thematik, dürfen Reportagen so sein, dürfen die so ein bisschen auf Effekt geschrieben sein? Natürlich dürfen sie das, aber sie müssen vor allem wahr sein. Und wenn sie wahr sind, können sie auch gerne von mir aus unterhaltsam sein.
Und an dieser Stelle kann man aber eben auch dieses Handwerk betrachten, ja, wie man das quasi, also diese Geschichte, dass diese kleine Szene aufbaut, wie man kurz mal abschweift, damit dann das, was am Ende rauskommt, noch mal stärker wirkt. Sie beschreiben in dem Buch auch das Reportersein als grau und unglamourös. Es ist sogar im Gegenteil, Sie schreiben davon, wie man als Reporter den Menschen am allermeisten unangenehm ist, weil die Antworten, die man ja sucht, entblößen, zur Schau stellen, also wie man eigentlich sowas, jemand ist, der ja, man vielleicht, der ist wie Zahnschmerzen für Leute. Was passiert da genau? Was ist das für
Ich habe da keinen Spaß. Also das steht ja auch, glaube ich, in dem Buch, da schreibe ich ja, wie ich den Eltern schreibe. Also mit Verlaub, wer Kinder hat, weiß, das Letzte, was du willst, ist, dass jetzt irgend so ein Blödmann kommt und sagt, erzählen Sie doch mal, was ist denn mit Ihrem Sohn da schiefgegangen? Und ich habe den Eltern einen Brief, ich glaube, ich trug ihn, glaube ich, sogar ab, sage ihnen, das ist meine Aufgabe, ich schreibe dieses Buch, ich möchte dieses Buch schreiben, es wird erscheinen, Sie können sich dazu äußern. PS, ich an Ihrer Stelle würde mich zum Teufel schicken. Das habe ich dazu geschrieben.
Ach, wenigstens das, okay.
Das habe ich dazu geschrieben, ja.
Ja, weil ich mich gefragt habe, wie geht man aber, also an diesem
aber
Beispiel?
Aber das ist leider Teil des Berufs und das hat man in anderen Bereichen auch. Wer ein Immobilienmakler verkauft einem jede Wohnung und alle Wohnungen sind fantastisch. Und ich bin als Reporter jemand, der zu jemandem hingeht und etwas will, was der mir definitiv nicht geben will. Und
wenn aber wie
mir
geht geben, man diesen, gegen diesen inneren Widerstand, also dass man weiß, dass man Leuten unangenehm ist?
Nein, vor allem nicht nur unangenehm ist, sondern dass man ihnen schadet.
Ja, oder
also,
so, ja.
Also die größten Geheimnisse und das Interessanteste an Menschen ist meistens das, was sie nicht hergeben wollen. Und wenn sie sehr freiwillig darüber reden, ist es meistens eine Werbeveranstaltung für irgendetwas. Und das ist aber Teil des Berufs. Das Tolle ist ja dann, dass man im Zweifel dann, wenn man, nehmen wir einen Politiker, das muss ja nicht, das klingt ein bisschen unehrenhaft, das ist teilweise aber wirklich sehr ehrenhaft, dass man dann tatsächlich Dinge herausfindet, die für viele Menschen richtig sind und relevant sind. Und dann bekommt man ja auch den Kollegenlob. Toll, dass du den Politiker dazu bekommen hast, endlich zuzugeben, dass er doch Geld annimmt von irgendeinem Sponsor oder Lobbyisten. Also das ist immer so eine Balance, und die ist aber nicht angenehm. Also zu glauben, dass diese Typen, die dann immer stehen und die Fragen stellen, dass sie das jetzt wahnsinnig genießen, das glaube ich nicht.
Aber
sie genießen den Lob.
Aber wieso? Und ist das der Grund? Ist das Lob der Grund, wieso Sie das machen?
Es ist der einzige Weg, die Arbeit gut zu machen. Mhm. Es geht nicht. Man kann nicht, wenn man versucht, ein ernsthaftes Gespräch zu führen und ein ehrliches Gespräch zu führen, und das ist nicht nur im Journalismus so, das ist, glaube ich, auch im privaten Umfeld so, dann sind meistens die eher unangenehmeren Fragen, die einen dann letztlich am weitesten bringen. Natürlich können wir über das Wetter reden, aber ein viel interessanteres Gespräch, das kann man ja zu Hause mal ausprobieren, ist, was genau stört dich an mir? Also, wird interessanter als das Wetter.
Also neben dieser Fähigkeit, auf die unangenehmen Fragen zu kommen und sie zu stellen, ist eine existenzsichernde Qualität bei der Arbeit an dem Buch gewesen, dass sie einfach recherchieren wie ein Hund in verzweifelter Lage, ohne Aussicht auf Erfolg, Beweise gegen Klaas Relotius zu sammeln. Das beschreiben Sie da ganz gut, wie Sie dann so ganze Bilderdatenbanken durchsuchen, ohne zu wissen, also wirklich die Nadel im Heuhaufen.
Ich versuche ja Dinge zu finden,
von denen Sie nicht wissen, dass es sie gibt.
Die es nicht gibt.
Ja.
Also ich versuche ein arabisches Kinderlied zu finden, das es nicht gibt.
Genau.
Ja, dann rufe ich bei einem Professor für Arabistik an, der fragt in seiner niemand kennt dieses Lied, aber der Professor sagt, naja, er ist Professor, ich kann nicht ausschließen, dass ich es nicht kenne. Also das macht dieses Recherchieren so schwierig.
Aber was Sie auch machen mussten unter Zeitdruck, also auch konditionell, ja, die Nächte hindurch. Wie macht man das? Wie macht man das, dass man nicht mit der Tischplatte auf die Tastatur schlägt irgendwann oder einfach panisch hyperventiliert? Wie geht
also,
das?
Sie haben ja, glaube ich, hinter der Bühne meine Frau kennengelernt. Die könnte diese Frage, glaube ich, deutlich besser beantworten als ich. Das ist nicht gesund. Also und zwar im Sinne, man wird so ein komischer Freak, weil man denkt, bin ich jetzt verrückt? Also habe ich jetzt noch alle Tassen im Schrank? Ich behaupte, dass der Superstar des deutschen Journalismus im größten Nachrichtenmagazin Europa reihenweise Geschichten erfindet. Mit der größten Dokumentation und Fact-Checking-Abteilung des Planeten. So, und dann suchen Sie nach irgendwelchen Fotos, die das vermeintlich beweisen oder auch nicht. Und natürlich führt das dazu, dass es etwas mit jemandem macht, also mit mir gemacht hat. Ich war relativ unleidlich und das relativ können wir uns sparen. Also ich war extrem unangenehm als Mensch, weil ich in so einer komischen Obsession war und immer wieder dachte, da muss es eine Erklärung geben. Das macht ja niemand. Wenn wir alle Texte zusammenpacken, die Klaas Relotius im Spiegel erfunden hat, sind das 3 Spiegelausgaben, die reine Fiktion sind. Und das muss man sich mal vorstellen, als jemand, der freier Mitarbeiter ist, der, das habe ich mehrmals gesagt, aber es war wirklich so, der beim Reingehen in den Spiegelverlag regelmäßig gefragt wurde, ob er der Taxifahrer für die Redakteure ist. Und auf der anderen Seite ist halt der Superstar der deutschen Schreiberzunft.
Also Sie sagen Obsession, aber also wie beherrscht man denn diese Obsession? Ich glaube, auf der einen Seite ist nur diese Obsession bringt einen dazu, das tatsächlich dann auch zu finden und Bilder abzugleichen und auf diese Informationen zu kommen. Auf der anderen Seite ist das ja ein ganz schmaler Grat, wo bis die Obsession einen einfach irrsinnig macht.
Ja, ich verstehe auch. Ist doch total interessant, weil ich kriege jetzt ganz viele Briefe von Leuten, die sagen, ich habe das in der Firma auch und mir glaubt niemand. Und ich denke, okay, ist das jetzt ein Spinner?
Ja.
Also, sagt er jetzt irgendwie, Frau Merkel wurde uns von den Russen geschickt oder hat er was? Also, ich verstehe total, ich blicke total, total anders auf solche Menschen, weil man das Gefühl hat, man kämpft gegen, ich sprach ja von starken, qualitativ hochwertigen Wänden, die der Spiegel da hatte. Und das ist eine ganz ungesunde Situation. Und es waren ja in Anführungszeichen ja nur 7, 8 Wochen, die ich durch dieses Tal gegangen bin.
Total, lang genug, um durchzudrehen.
Fragen Sie meine Frau, ich wiederhole das nochmal.
Ihre spanische Herkunft, die thematisieren Sie im Buch durchgehend. Aber ich finde, am direktesten und am berührendsten ist sie dokumentiert in der Botschaft bei den Danksagungen am Ende an Ihre Eltern. Da schreiben Sie auf Spanisch, Mama, Papa, macht euch keine Sorgen, es ist vorbei.
An diesen Einsatz, genau. Ja.
Und das klingt ein bisschen wie ein Erwachsener, der einem Kind die Albträume verscheucht. Und ich finde, das erinnert an die Rollenumkehr, die es früher in vielen Gastarbeiterfamilien gab. Ja, ja. Nämlich, dass die Kinder den Eltern die Briefe vom Amt übersetzen, dass sie sie im Alltag orientieren, die sich dann an die eigene Hand nehmen.
Wo wissen Sie das, Frau Perkovic?
Und sich selbst ins Leben führen und in diesem Leben sich nur an der eigenen Leistung festhalten können, absurderweise genau wie die Eltern. Wenn diese Leistung dann so fies mit Füßen getreten wird, also wenn diese Beschreibung bis hierhin stimmt, was machen Sie dann mit der Bitterkeit und Ernüchterung, die das hinterlassen haben muss in Ihnen?
Ja, es ist etwas. Es ist natürlich jetzt therapeutisch wertvoll, dass das Buch so erfolgreich ist, dass ich jetzt hier sitzen kann. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite, es ist ein Familienthema gewesen. Sowohl mit meiner deutschen Frau und meinen Kindern, als auch mit meinen spanischen Eltern. Das ist immer so eine Thematik, die uns alle berührt hat. Und meine Eltern wurden dort, und das sind ja dann spanische Eltern, sind ja auch dann gnadenlos. Man muss ja einfach nur sagen, ich brauche, und sobald man "ich brauche dich" gesagt hat, ist es völlig egal, was dann kommt. Dann saßen sie schon im Flugzeug und haben sich komplett um die Kinder gekümmert. Aber das hinterlässt Spuren. Auf der anderen Seite sind meine Eltern zwei, die auch rein gar nichts auf Deutschland kommen lassen, weil sie der Meinung sind, wir sind aus einem Land weggegangen, das eben nicht es so leicht ermöglicht hätte, dass unsere drei Söhne studieren. Hier kann man mit Leistung noch es schaffen, von jemandem, der zu Hause keine Bücher hatte, zum jemanden, der frei für den Spiegel schreibt. Diese Geschichte
ist hier möglich. Der ganz, ganz viele Bücher verkauft.
Und der sogar Bücher geschrieben hat, genau. Und da sind meine Eltern, der Satz ist immer wieder, die haben euch studieren lassen. Die, meine Damen und Herren, sind Sie, die Deutschen, haben euch, also unsere also drei Söhne, studieren lassen. Das ist extrem drin in meinen Eltern. Und
yes, aber Sie haben ja diese Fortsetzung. Sie hatten also eben, ne, aufgrund der eigenen Leistung überhaupt nicht von zu Hause, hier liest doch mal ein Buch, sondern alles selber machen, sich dahin arbeiten. Und das meine ich eben, dieses Vertrauen, ne, das die ältere Gastarbeitergeneration ja haben kann, weil sie gesehen hat, was das für Früchte hat. Aber Sie sind ja in dem Fall jetzt total desillusioniert worden.
Es ist
von diesem Glauben an sich selbst. Um 7, 8 Wochen sind ja lang genug, dass das irgendwo hinsehen
wird. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sehr mit meiner Gastarbeitergeschichte zu tun hat. Also meiner Eltern und ich jetzt so gewissermaßen die zweite Generation bin. Es hat was mit so einer Underdog-Situation zu tun. Das haben andere, die jetzt vielleicht, wir wissen, Journalisten neigen dazu, aus einem Bildungsbürgerhaushalt zu kommen. Das gibt es ganz viele Studien. Und es gibt ja auch viele Deutsche, die Arbeiter, in Anführungszeichen, als Eltern haben. Und die auch immer das Gefühl hatten, sie passen da nicht wirklich dazu. Man ist halt eben oft nicht, man hört nicht so einen Satz, den man vielleicht in einem anderen Umfeld hört. Mein Papa war gestern im Ministerium. Das hat man vielleicht mal, wenn man in so einer Bildungsbürgerschicht aufwächst. Und das haben vielleicht auch ein paar Kollegen schon mal von zu Hause mitbekommen. Wenn ich meinen Eltern sage, ich war gestern bei irgendeiner Recherche, dann klingt es für sie nach einer Mars-Mission. Das ist für sie einfach ein komplett anderes...
Ja, oder einfach das Wort irgendwie in der Zeit Helmut Kohl zu Hause zu hören.
Ja. Also das
wieso
war,
denn? Warum? Woher?
Wer ist,
läuft ja eh wahrscheinlich spanisches Fernsehen, oder?
Sie wussten schon, wer Kohl ist, dafür war er lang genug da, aber ich glaube, dass...
Nee, dass sie das wussten, aber dass sie es gesagt haben.
Nein, das war einfach, das findet nicht statt. Also es war, also meine Eltern kommen, also sind in Hanau, nicht weit von hier, 25 Kilometer, glaube ich, lange haben da gelebt. Ich weiß, sie waren nie auf der Buchmesse, um es mal so auszudrücken.
Sie
waren nie auf der Buchmesse, ja. Das war so.
Jetzt wird diese Geschichte ja von Bully Herbig verfilmt. Bei dem muss es ja irgendwie auch immer was zu lachen geben. Können Sie dieser ganzen Geschichte irgendwas Lustiges abgewinnen?
Mit Abstand ja. Also mit Abstand ja. Ich verstehe auch ziemlich genau, warum Bully Herbig das wollte. Der Spiegel war immer ein Laden, der mit einer gewissen Breitbeinigkeit den Deutschen erklärt
super
hat.
Super Fallhöhe, ja.
Ja, den Deutschen erklärt hat, wie es... wie es ist und was sie alle falsch machen, was die Politik alles falsch macht. Man hatte bei einigen Kollegen den Eindruck, dass es ihnen eigentlich egal ist, wer unter ihnen Kanzler ist. Und ich glaube, dass ich mir vorstellen kann, dass Bully Herbig so eine Manneken-Piss-Situation, glaube ich, in der das Ganze mal so umgedreht wird, das kann der wahrscheinlich schon gut machen. Also ich verstehe schon, dass man da eine Mediensatire draus machen kann, weil es ist ja immer noch das größte und mächtigste, eines der größten und mächtigsten Medienhäuser des Landes, das größte Nachrichtenmagazin Europas. Und dann kommt einer aus Hamburg-Hüttensen in einem Dorf, in dem auch Dieter Bohlen wohnt, und lügt über 10 Jahre. Ich glaube, Bulli Herbig kann damit arbeiten.
Sie sitzen ja jetzt nicht nur auf der Buchmesse die ganze Zeit oder in Fernseh- oder in Radiostudios, sondern Sie schreiben ja die ganze Zeit. Auch Sie haben über die neue FARC in Kolumbien geschrieben. Gerade heute erscheint ein Artikel von Ihnen im Spiegel, heute über Katalonien. Diese intensive Beschäftigung mit dem Reportageschreiben, wie hat das denn Ihr eigenes Schreiben verändert?
Mein eigenes Schreiben nicht, aber die Art, wie Kollegen jetzt natürlich auch meine Texte lesen. War der Himmel glücklich blau, Herr Moreno? So, das gibt es ein bisschen. Wäre ja toll, wenn man jetzt ihm gewissermaßen Fehler nachweisen könnte. Das gibt es. Aber was vor allem passiert ist, und ist, dass die Dokumentation, das Fact-Checking, das wird jetzt nochmal deutlich intensiver gemacht beim Spiegel. Ich weiß auch bei anderen Medien, das hat schon dazu geführt, dass diese Glas-Relotius-Geschichte, dass jetzt viel, viel häufiger, obwohl es schwierig ist, weil es wirklich eine Branche in der Krise ist und es weniger Man- und Frauenpower gibt, die gewissermaßen da arbeiten können, dass nochmal Gas gegeben wird, okay, zeig uns mal das Band, zeig uns doch mal ein Selfie vielleicht, zeig uns doch mal ein Foto, das du da gemacht hast. Also das hat sich schon geändert. Dieses Verifizieren hat nochmal eine deutliche Verschärfung erlebt.
Vielen Dank, Juan Moreno. Alles Gute.
Sehr gerne.
Danke, dass Sie hier waren.